Willkommen hier zu dieser neuen Folge Track Limit, unser Formel 1 Podcast. Neben mir sitzt wieder Marcel.
Hallihallo, neben mir wieder der Jonas.
Jo.
Und
wir haben Formel 1 geschaut, das Rennwochenende. Wie fandest du es?
Das komplette Wochenende. Wir müssen eigentlich erstmal mit einem richtigen Sprachfasching anfangen.
Ja.
Weil der Name dieses Grand Prix war so spektakulär, dass ich ihn nicht ausgesprochen bekomme.
Wie, war das etwa nicht einfach nur der Imola Grand Prix?
Nein, ich versuch's jetzt. Ihr könnt lachen, ist mir egal. Also, das war der Formula One MSC Cruise Grand Primero del Made in Italy El del Emilia Romagna 2024.
Perfekt.
Ha? Habt ihr alles verstanden?
Schöner Name. So einfach zu merken.
Meine Italienischkenntnisse sind richtig toll.
Ja. Die Sponsoren, die müssen natürlich auch immer vertreten sein.
Rein. Also ja. MSC-Kurs verstehe ich ja. Made in Italy, schwierig. Okay, na gut. Wir fangen mit den Track Facts an.
Mhm.
Und zwar, wie ihr es schon rausgehört habt, wir sind in Imola unterwegs dieses Rennwochenende.
Sehr geil.
Eines der schönsten Strecken, die es im kompletten Rennkalender gibt. Das ist so eine klassische Rennstrecke mit Kiesbett, mit wunderschönen schnellen Passagen mit legendären Kurven. Sie wurde bereits mehrfach umgebaut, seit 1980 im Grand Prix-Kalender, bis 1994. Um 95 gab es dann den ersten großen Umbau. Leider auf Folge der zwei schweren Unfälle von Ratzenberger und Senna damals.
Vor 30 Jahren,
ja,
ne?
Das hat sich auch 30 Jahre geehrt, da kommen wir auch noch dazu.
Und es wurde ja jetzt für das Rennwochenende auch echt viel wieder umgebaut. Also gerade Thema Kiesbetten wurde ja viel mehr gemacht.
Genau. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja, Rundenrekord beim aktuellen Layout liegt bei 1:15.4 von Lewis Hamilton.
Boah.
Da sind wir auf jeden Fall rangekommen dieses Wochenende. Aber wie gesagt, ich habe eine kleine Themenübersicht für euch. Also, was besprechen wir heute alles? Ferrari ist mit einem der größten Updates, das sie je gebracht haben, an den Start gegangen an dieser Strecke. Red Bull ein bisschen am Straucheln, kommen wir auch noch dazu. Ja, Neues vom Fahrermarkt, auch wieder schöne Neuigkeiten. Ja. Der Streckenumbau wird gleich nochmal besprochen, ich glaube, damit steigen wir auch gleich am Anfang ein. Vettel hat wieder ins Lenkrad gegriffen, das heißt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder
Gänsehaut.
Im Lenkrad eines Formel 1 Autos. 100%, also wenn ich da an die Bilder von Vettels Papa denke, wie er da mit Tränen da stand und sich gefreut hat.
Ja,
ja, teamintern gibt es Ärger bei Mercedes. Neuigkeiten vom Formel 1 CEO zum Thema Autos 2030.
Hier. Also noch mehr in die Zukunft.
Noch mehr in die Zukunft. Ja, wie so eine richtige Behörde, ne?
Ja.
Ja, und alles, was es zum Rennen halt noch so dazu gibt, Trainings, Qualifyings, alles, was passiert ist. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Streckenumbau, weil sie haben es geil gemacht.
Ich fand es auch richtig schön. Am Ende gab es, glaube ich, in der Formel 1 nur Verwarnungen für Track Limits. Ne?
Mhm.
Aber es hat niemand Track Limits bekommen, wirklich.
So richtig nicht. Verstappen war dran. Der hatte eine schwarz-weiße Flagge bekommen. Aber so das Thema Track Limit haben sie dahingehend so gut eliminiert, dass sie die Kiesbetten wieder bis an den Streckenrand dran gebaut
haben. Das hat perfekt funktioniert.
Oder an Stellen zumindest mit Kies aufgefüllt wurde, wo es wirklich sinnvoll war. Und nach den Trainings hat sich auch rausgestellt, dass die Autos hätten Track Limits bekommen können, weil sie aus der weißen Linie rausgefahren sind, zwischen Kies und weißer Linie. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal die weiße Linie ein bisschen breiter, dass wenn die weiße Linie überschritten wird, automatisch das Auto im Kies ist.
Das finde ich aber so schön gelöst, weil normalerweise, also das war ja, gut, letztes Jahr sind wir nicht in Imola gefahren, aber das ist ja sonst immer das Problem, dass du eine Strecke hast und dann, klar, will jeder Fahrer bis ans Limit gehen. Als Fahrer gehört es auch dazu, mal übers Limit hinauszugehen. Das Problem ist nur, wenn dahinter dann einfach nur Asphalt ist, dann du siehst ja in den Autos nicht so viel durch die Sitzpositionen, durch die Reifen und so. Aber du spürst halt, wenn du auf einmal unter dir Kies kommt.
Genau.
Und dann bist du ja selber schon mal gezwungen, den Fehler zu korrigieren, um das Auto nicht wegzuschmeißen.
Genau.
Und dann muss die FIA ja gar nicht mehr eingreifen. Dann ist nicht notwendig zu sagen, ja, hier Track Limits, weil der sich einen Vorteil verschafft hat und so. Die können sich da raushalten, das Racing wird nicht beeinflusst und so willst du auch eigentlich jeder haben.
Ja. Es war weil auch das Layout der Strecke nicht verändert wurde, der alte Charakter ist immer noch vorhanden. Das ist so legendär, diese Rennstrecke. Mhm. Und was ich jetzt nochmal vorhin erst wieder gesehen habe, und ich habe mich schon während des Rennens darauf gefreut, auf diese Aufnahmen, vor allem schon die letzten zwei Kurven, das ist ein Wohngebiet, was da bis an die Strecke rangebaut ist. Und wenn die Leute da auf dem Balkon sitzen, du siehst so überall diese grünen Büsche und die bunten Blumen und sowas und du guckst vom Balkon, aber auf die Rennstrecke. Sitzt du da beim Mittagessen geil. Und sowas und ein Formel-1-Rennen findet einfach direkt vor deiner Haustür statt. Ja. Und du kannst mitten auf die Strecke gucken.
Und dann schön natürlich als Ferrari-Fan, ja. Wie es sich gehört, ja. Wird dann da die Ferrari-Fahne gehisst. So. Ja. Also es ist schon was ganz Besonderes in Imola.
Ich erwische mich jedes Mal, dass ich während des Rennens dann die Karte aufmache, die Häuser mir angucke und schaue, ob irgendwo in der Gegend ein Haus zum Verkauf steht. Weil das ist so ein kleiner Traum, so eine kleine Finca direkt in Imola an der Rennstrecke und dann immer schön vom Balkon sich berieseln lassen
von den
Autos.
Das wäre
ja, aber kommen wir mal zum nächsten Punkt. Hm. Ferrari, riesengroßes Update gebracht und man hat es schon die durften von der FIA Regencovers testen.
Oh, die Regencover, die stehen sogar bei mir als allererster Punkt drauf.
Als hätte ich es geahnt, ne?
Ja, genau. Das ist ja der perfekte Aufbau.
Ja, zieh mal durch.
Ja, also die Regencover selber ziemlich kritisch, muss ich sagen. Mhm. Weil das große Problem ist ja in der Formel 1, dass die Fahrzeuge bei Regen eigentlich gar nicht fahren können. Es gibt zwar Regenreifen, aber wenn die Regenreifen notwendig sind, dann können die Fahrzeuge nicht mehr vernünftig fahren und das viel größere Problem, man kann nicht hinterherfahren.
Mhm, weil die Gischt zu sehr aufgewirbelt
genau, wird. Genau, ne? Und da probiert die Formel 1 natürlich immer das zu verbessern, dass diese Regengischt, die aufgewirbelt wird, weniger wird. Das wurde mit Regencovern probiert. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal Fahrrad ohne Schutzbleche gefahren ist, dass man sich da schön den Rücken mit dem ganzen Dreck voll macht. So. Und ungefähr so ist es in der Formel 1 halt auch. Nur, dass höhere Geschwindigkeiten natürlich eine ganz andere Wassermenge bedeuten und breitere Reifen und so. Aber es hat nicht funktioniert, ne?
Leider also
es
nicht.
Hat keinen großen Unterschied gemacht und irgendwie, oh Wunder, die Downforce-Autos erzeugen sehr viel Gift über den Diffusor und nicht über die Räder. Ja, über das hätte man ja vorher, glaube ich, auch echt nicht ahnen können.
Ja, versuch was wert. Also ich bin da immer offen für. Und es ist halt eine coole Idee, die Räder zu covern, aber es hat halt nichts gebracht in den Tests. Ne? Sah aus wie vorher.
Ich fand, es sah aber auch echt, es sah richtig bescheuert aus in den Autos.
Das muss man sagen. Aber es ist, wie gesagt, der erste Test, der erste Versuch. Und Ferrari hat dann auch noch einen Filmtag sozusagen dran gehangen, wo sie ein paar Kilometer drehen durften. Und
200 Kilometer durften die ja fahren beim
Filmtag. Zufälligerweise war am Filmtag dieses neue Upgrade-Paket verbaut.
Ja.
Und man muss ja, wenn man filmt, auch die Runden mal auf Zeit fahren, damit es spektakulär aussieht auf der Kamera. Und da hat man ganz zufällig vielleicht ein paar Werte noch abgreifen
können. Na klar, rein zufällig. Ja, das haben die aber schon clever gemacht, weil die Teams, die haben alle eine begrenzte Zahl an Filmtagen, die halt für Marketingzwecke nutzen können. Da dürfen die maximal 200 Kilometer fahren, weil die Teams, die dürfen ja nicht einfach random mit ihren Autos rumfahren und die testen. Das wird ja krass kontrolliert. Und 200 Kilometer kann man fahren und man darf das auch nicht mit den regulären Reifen machen, sondern mit so Demo-Reifen von Pirelli, wo man nicht genau weiß, was für eine Gummimischung die haben, dass man da halt jetzt nicht so einen Filmtag zu einem richtigen Training macht. Aber klar, jedes Team probiert da so weit wie es geht, alles rauszuholen. Von daher sehr clever von Ferrari an der Stelle gemacht.
Definitiv. Und es sah in den ersten Trainings tatsächlich auch so aus, als hätte das neue Upgrade einen sehr, sehr großen Impact gehabt. Mhm. Wo wir wieder beim Thema auch dann sind, Red Bull am Straucheln, was wir am Anfang angesprochen haben. Ferrari hat die ersten Trainingssessions dominiert, um besser zu sagen, Charles Leclerc sogar. Mhm. Hat Training 1 und Training 2 auf P1 beendet. Mhm. Mit wirklich soliden Leistungen. Ja, und Red Bull ist nicht mal in den Top 5 aufgetaucht.
Ja, das war wirklich erschreckend.
Oder Top 4, Entschuldigung. Perez ist im ersten Training Vierter geworden, Verstappen Fünfter.
Ja, alleine das ist ja schon mal auf einer Rennstrecke und auf keinem Stadtkurs ist ja schon mal, also das fällt auf, wenn Perez auf einmal vor Max ist. aber auch sonst, die Teams, die haben da ihre Runden hingeknallt. Ferrari, auch McLaren darf man nicht vergessen, die waren ja auch echt vorne dabei. Und dann kommt so Red Bull, probiert irgendwie eine Zeit zu setzen. Entweder die Zeit hat nicht gereicht, um wieder oben auf der Rangliste aufzutauchen. Mhm. Oder sie waren oben irgendwie gerade so mal am Anfang vom Training. Und dann kam aber Ferrari oder Red Bull hat die, Ferrari oder McLaren und hat die Zeit direkt geschlagen. So, also ja. Das war nicht, wie man es letztes Jahr hatte, ja. Dass Red Bull rausfährt, eine Runde hinknallt und dann verändert sich da vorne nichts mehr.
Man hat auch gesehen, dass Max sich extrem unwohl gefühlt hat, komischerweise im Auto. Mhm. Viele, viele kleine Fehler gehabt. Er ist öfters mal durchs Kies gefahren, was man so von ihm überhaupt nicht kennt.
Weil also alleine im ersten Training waren, glaube ich, mehr Fehler drin als im gesamten letzten Jahr, die er gemacht hat.
Das ist schon eine starke.
Und es waren auch nicht die ersten Fehler, die er dieses Jahr gemacht hat. Mhm. Also es werden mehr Fehler.
Ja. Definitiv. Aber wenn es drauf ankommt,
dann irgendwie doch.
Ist er am Start, ne? Dann sind wir schon wieder.
Aber hättest du es gedacht? Dass jetzt im Qualifying auf einmal der Red Bull so gut rennt.
Nein. Also
ich auch nicht.
Muss sagen, das Qualifying habe ich mit Begeisterung geguckt. Und als ich dann die Sektorzeiten gesehen habe von Verstappen, dachte ich mir so, F-Word, das gibt es doch nicht. Wo holt er die her? Und dann waren das aber auch nicht Zeiten, die er da hingesetzt hat, wo man sagt, okay, die war jetzt gut. Nein, die war einfach kompletter Abriss. Mhm. Also der hat da, also das, ich krieg's nicht in Worte gefasst. Der hat fahrerisch und mit diesem Auto da Zeiten hingelegt, bei denen ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt möglich sind. Plus mal zum Vergleich. Ich habe ja gesagt, 1.15 war der Rundenrekord. Und zwar hat Max eine Zeit von 1.14.7 mit einmal auf den Asphalt da gelegt.
Boah.
Und das war so eine kranke Zeit. Aber auch McLaren konnte nachziehen. Mhm. Die waren ja direkt hinten dran. Ihr merkt schon, wir
waren nicht mal
Trainingsgrad.
Die waren nicht mal ein Zehntel dran.
Ja, das ist Wahnsinn. Und warum wir die Trainings jetzt so überspringen, ist dieser Schritt von, was Verstappen in den Trainings hinlegt, zu auf einmal jetzt ist Qualifying, jetzt kommt es drauf an. Der war so riesig und man hat gemerkt, okay, er ist wieder mit dem Auto 1. Mhm. Die haben nämlich das Setup geändert, sehr riskant.
Und aber nicht nur einmal, ne? Die hatten ja im zweiten Training das Setup auch geändert. Mhm. Da wurde es aber noch schlimmer.
Ja.
Sind dann im dritten irgendwie wieder auf ein anderes Setup.
Das war auch nicht so solide.
Das war besser, aber jetzt auch nicht gut.
Hat trotzdem für Platz 7 nur gereicht im dritten Training. Ja. Ne? Und dann im Qualifying, und da gab es schon so viele Memes mit, so als Ferrari-Fans, so hör auf, mir Hoffnung zu geben. Und dann immer die Ergebnisse von den ersten Trainings eingeblendet. Ja, und Verstappen hat wieder alles zerstört im Qualifying, was geht. Also es war eine Zerstörung. Und da kommen wir auch gleich zu meinem positiven Part vom Qualifying, das war wieder Nico Hülkenberg.
Mhm.
Und er ist wieder ins Q3 eingezogen, ins Top-10-Quali.
Mhm.
Aber mit Hilfe von Max Verstappen, hast du das mitbekommen?
Die haben sich beide gegenseitig geholfen. Ne? Mhm. Das ist nämlich der Punkt, Max hat auch diese richtig kranke Runde nur hinbekommen, weil er sich auf der langen Geraden von Hülkenberg ein bisschen Windschatten ziehen konnte.
Ja.
Das hat halt perfekt gepasst, weil dieser Mittelsektor, der zweite Sektor, der war ja, obwohl es dann am Ende, glaube ich, in der Qualifying-Runde auch ein Purple-zweiter Sektor war.
Der war stark.
Das war nicht die Stärke vom Red Bull.
Mhm.
Also es hat einfach auf der Strecke alles gepasst in dem Moment.
Ja.
Der Wind kam richtig, der Windschatten kam richtig so. Max war in dem Moment natürlich auch dann mit der richtigen Leistung da.
Ja.
Und hat das Ding da rumbewegt, aber das war cool.
Das war wirklich eine coole Story so am Rand, weil das Qualifying zuvor, wo es darum geht, in die Top 10 einzuziehen, hat Max Verstappen oder hat sich Nico Hülkenberg bei Max Verstappen auf derselben gerade Windschatten gesneakt.
So clever.
Und hat dadurch geschafft, ins Q3 einzuziehen. Und bestimmt so als kleines Dankeschön hat Nico gedacht, na gut, dann pushe ich ihn jetzt auch mal. Und du hast richtig gesehen, er ist gepusht. Bis kurz vor Kurve ist er dann rechts ran, dass Verstappen ohne Probleme vorbeifahren kann.
Mhm.
Und das war einfach so ein Bromance zwischen den beiden.
Ja.
Das, was man so sonst nicht erwartet.
Ja, so die kleinen Deals im Qualifying.
Genau,
ne?
So dieses kleine Dankeschön, hey, du hast mich in Q3 gebracht, mehr als P10 kriege ich eh nicht raus. Und hier ist jetzt das kleine Dankeschön dafür. Am Ende ist Nico Hülkenberg noch auf P10 angekommen.
Ja, weißt du, wer auch nicht mehr als P10 oder sogar noch schlechter rausgeholt hat?
Was ihr dürft dreimal raten.
Was war mit Paris los? Das kann doch nicht sein.
Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Es kann doch nicht sein, dass er wieder in Q2 rausgeflogen ist. Jetzt wiederholt sich das von letztem Jahr. Letztes Jahr, Fun Fact, war auch Miami so der Punkt, wo dann bei der Performance von Paris der Wendepunkt kam, wo es nur noch bergab ging. Jetzt dieses Jahr Miami auch wieder fragwürdig.
Mhm. War der jetzt, alte Paris?
Jetzt kommt der nach Imola und der schafft es wieder nicht ins Q3. Und also am Auto wird es jetzt ja am Ende wirklich nicht gelegen haben. Weil ja, der Red Bull, der war nicht gut im Training.
Ja.
Aber Max hat es dann trotzdem hinbekommen, das Ding auf P1 zu stellen.
Und das mit einer wirklich, wie gesagt, diese Runde war.
Das war wirklich Hammer.
Aber zu kranken Runden, da haben wir noch einige gehabt, dieses Rennwochenende. Ich greife zu schnell vor. Ja, Qualifying gibt es noch mehrere positive Überraschungen. Und zwar waren das die Racing Bulls. Ricardo und Tsunoda sind beide ins Q3 eingezogen.
Ja.
Das ist stark.
Also, warte, nochmal zusammengefasst, beide Racing Bulls, die mit den alten Teilen von waren schneller als Paris.
Und es gab auch eine interessante Aussage zum Thema Ricardo.
Dass, die habe ich gar nicht mitbekommen.
Dass er angeblich das ganze Jahr, also sie sehen jetzt keinen Grund, ihn auszutauschen, weil er hat ja jetzt in Miami gezeigt, was in ihm steckt im Sprintrennen. Und das war so wie der Befreiungsschlag für Ricardo, dass er sagt, hey, er bleibt den Rest der Saison, warum sollten wir ihn jetzt austauschen?
Okay,
das krass. Ist so von, das war glaube ich Helmut Marko, der es gesagt hat.
Krass. Ja, finde ich aber cool, gibt ihm vielleicht auch dann ein bisschen...
Erstmal diese Rückendeckung so, ne?
Ja, einfach, dass er sich auch nicht so krass drauf konzentrieren muss, jetzt abliefern zu müssen, weil er sonst weg ist, sondern einfach... Der kann jetzt mal in diesen normalen Rennfahrer-Zirkus reinkommen, sich getrost auf jedes Rennen vorbereiten und so und weiß so, das passt, der macht da jetzt sein Ding. Definitiv. Weil das ist eine Sache, die bei Sargent jetzt nämlich auch ein bisschen brisanter wird.
Ja, es nimmt langsam Fahrt auf.
Ja, jetzt hat nämlich auch nach dem Rennen der Teamchef von Williams hat gesagt, so, ja, Sargent ist schon angezählt, also der muss jetzt liefern.
Und dann habe ich zufällig heute noch Fotos gesehen, wie Valtteri Bottas bei Williams ein 15-minütiges Meeting hatte.
Ja, übrigens auch mit dem Teamchef.
Ja.
Also da ist irgendwas in der Mache und ich habe, also das weiß man nicht, weil die Verträge ja von den Teams nie komplett öffentlich sind. Aber ich habe gerade gestern noch gelesen, dass bei Sargent wohl wirklich so sein soll, dass er einen Vertrag von Rennen zu Rennen hat. Und das ist natürlich so, gerade im Vergleich zu Daniel jetzt, so dieses Thema mit den Verträgen. Der eine, der weiß so, okay, für das restliche Jahr kann er einfach seine Rennen fahren. Da hat er jetzt nicht den Druck. Und dann, wenn es wirklich so ist, dass Sargent von Rennen zu Rennen seinen Vertrag hat, da ist so jedes Mal so, okay, eventuell sitze ich jetzt gerade zum letzten Mal im Auto, eventuell ist das jetzt mein letzter Rennstart, wenn ich es verhaue. Am besten bekomme ich jetzt ein gutes Rennen hin, dann habe ich nächste Woche vielleicht auch nochmal eine Chance.
Und das ist das Schlimme, weil dann geht
es. Und dann sind die Rennen aber nicht so gut und dann ist es so immer dieses...
Du gibst nicht die 100% wegen, keine Ahnung, wenn du 5 cm zu weit rechts bist, kriegst du ein Track Limit oder du schmeißt das Ding wieder weg.
Ja, oder man, man bekommt dann Panik, also in Anführungsstrichen Panik, dass man das Auto jetzt kaputt macht in irgendeiner Kurve oder dass man es nicht kaputt machen darf, baut dadurch vielleicht einen Fehler ein. Also weil eigentlich sollte man als Rennfahrer keine Angst davor haben, das Auto mal kaputt zu machen.
Genau, und so, die ist leider da.
Die Angst, die darf nicht da sein.
Die ist aber leider da. Ja. Und was noch spannend ist, weswegen ich Bottas gerade jetzt nach den neuesten Ereignissen sehr stark bei Williams sehe nächstes Jahr, ist der James Wolff, der Teamchef von Williams, war viele Jahre bei Mercedes. Bottas war viele Jahre bei Mercedes.
Und Bottas war bei Williams.
Genau, Bottas war auch bei Williams. Also ich glaube, da könnte was gehen für Bottas.
Ja, ich muss auch sagen, er ist so jetzt rückblickend gesehen, wenn man sich die Zeit von Bottas und Hamilton bei Mercedes anschaut, so bevor Russell da war, der ist schon für die Teamdynamiken, ist das ein Fahrer, den man eigentlich haben will.
Den willst du haben und
So,
er ist
der macht keinen
ja.
Stress, der fährt seine Rennen, der kennt seine Aufgabe so. Und das ist ja vielleicht dann auch für Williams, was ja perspektivisch trotzdem ein Team ist, was neue Fahrer aufbaut,
Ja.
ist es vielleicht ganz gut, jemanden zu haben, der jetzt nicht denkt, dass er mit dem Williams der nächste Weltmeister wird,
Das stimmt.
sondern wenn man einfach jemanden hat, der wirklich viel Erfahrung hat.
Und was man ihn mittlerweile auch positiv anrechnen muss, das hat er die letzten 2, 3 Jahre wirklich verstanden. Am Anfang war es so, er war halt da. Er war so ein Formel-1-Fahrer. Man konnte aber marketingtechnisch nicht viel mit ihm anstellen. Und er ist ja mittlerweile so ein Charakter geworden.
Komplett.
Nicht nur optisch, sondern auch von seiner Art oder wie er Interviews gibt.
Ja.
Der hat das Thema verstanden, okay, ich bin die Marke. Und das ist für Williams natürlich auch wieder so ein Push. Klar hat ein Sargent vielleicht andere finanzielle Unterstützung mitgebracht durch US-amerikanische Sponsoren etc. Aber so kannst du mit Bottas viel mehr für deine Firma anstellen. Und Albon ist ein ähnlicher Charakter, weil Albon ist im asiatischen Markt wirklich sehr hoch angesehen. Und da kommen wir auch schon zu Albon. Der hat nämlich seinen Vertrag bei Williams verlängert.
Das
Um mehrere Jahre.
muss ich sagen, kam sehr überraschend.
Sehr überraschend, weil er ja ein heißer Kandidat für das Red Bull Cockpit war.
Ja, also der war so mitten im Fahrerkarussell irgendwie drin, so. Also es ist ja oft so, es wird nur darauf gewartet, dass ein Fahrer irgendeinen Move zieht, sondern fällt
Ja.
dieses ganze Kartenhaus zusammen.
Ja.
Und alle Verträge, die schon in der Hinterhand sind, die werden dann schnell unterschrieben bei allen Teams und Fahrern. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hatte Albon noch einen Vertrag für nächstes Jahr bei Williams. Also er hätte dieses Fahrerkarussell mitspielen können, ohne sich Stress machen zu müssen, dass er Ende dieser Saison keinen Platz mehr hat,
Ja.
weil es eh erst für nach 2026 gegolten hätte oder irgendwie mit Special-Verträgen dann für nächstes Jahr, wenn sich was Passendes ergibt. Aber dass er jetzt so 1,5 Jahre vor Inkrafttreten von dem Vertrag
Schon
eigentlich
verlängert.
schon sagt, so ja, bei Williams, das passt, finde ich wild,
Ja, ich auch.
weil ich glaube, er hätte spannende andere Cockpits bekommen können, sagen
Definitiv.
wir mal so.
Wer weiß, was Williams in der Hinterhand hat. Man.
Williams wird ja auch hin und wieder mit Newey in Verbindung gebracht. Dass es zumindest eine Option ist, die zwar nicht die wahrscheinlichste ist, aber es ist eine Option, weil James Wolffs und Newey sich auch sehr gut kennen und gut verstehen. Und die haben auch schon drüber gesprochen, wie es mit dem Wechsel aussieht.
Ja.
Also es hat James Wolffs auch im Interview gesagt. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt Albon schon die Insights hat, dass
Ja, um
Newey
Gottes
zu
Willen, nein,
Williams
nein,
geht,
das
so,
nicht.
aber es ist trotzdem so eine Option
Ja,
irgendwo.
zum Thema Nui, da hat man dann zwischenzeitlich jetzt so gelesen, so, ah, es wird doch nicht Ferrari, was alle erwarten. 2, 3 Tage später, ah, es ist wieder Ferrari und ist kurz vor der Unterschrift. Und da müssen wir tatsächlich leider ein bisschen
Ja,
abwarten, das hängt so sehr in der
ich
Luft.
habe sogar gelesen, es wurde jetzt unterschrieben.
Es wurde sogar schon
Ja.
unterschrieben. Ja,
Und der hat ja auch
oh.
jetzt ja auch offiziell gesagt, so, nee, es wird schon noch mal ein anderes Team sein
Ah,
nach Red
okay.
Bull.
Geht nicht Rente.
Nee, also
Okay.
diese Aussagen, die man so am Anfang hatte, es fügt sich so langsam alles.
Es fügt sich so langsam. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zum Rennen kommen, müssen wir leider noch, oder was heißt leider, ein wunderschönes Thema ansprechen. Sebastian Vettel saß wieder im Formel-1-Auto und zwar im Rahmenprogramm vom Imola Grand Prix.
Das hast du schön formuliert. Jetzt denken die Leute immer noch, er ist eventuell im Rennen gefahren.
leider nicht, aber es war ein sehr emotionaler Moment. Und ich würde mich riesig freuen, dass Vettel irgendwie zurückkommt. Aber das ganze Wochenende hat mir gezeigt, dass Vettel, glaube ich, nicht nächstes Jahr in einem Auto sitzen wird. Die
Das glaube ich
Chance
auch nicht.
geht gegen null. Warum ich diese Vermutung habe, ist, wenn man sich Oder anders. Ich hole mal aus und dann bespreche ich, warum ich die Vermutung habe. Sebastian Vettel hat einen kleinen Lauf oder eine kleine Gedenkveranstaltung für Ayrton Senna und Roland Ratzenberger veranstaltet, weil sich die Todestage jetzt um 30 Jahre gejährt haben. Hat ein 30-jähriges Jubiläum, klingt falsch, aber ist halt so. Und da sind wirklich auch alle Fahrer gekommen, sind nicht alle mitgelaufen. Mhm. Also er ist so zu den Unfallstellen gejoggt oder dann auch zu der Figur von Senna und hat da eine Rede gehalten. Und,
aber ich glaube, dabei waren alle Fahrer. Irgendwie Bottas auf dem Fahrrad, genau. Hamilton mit so einem E-Scooter und so.
Und Russell ist gejoggt und Russell so, ey, warum joggst du nicht zu Hamilton? Und der so, ach komm, erstmal an meinen Alter.
Ja, so gut.
Das war schon ganz cool. Ja, und im Rahmen dessen sind viele, viele Fotos entstanden. Und wenn man Sebastian Vettel dann neben aktuell oder aktiven Formel-1-Fahrern sieht, beispielsweise Leclerc, das hatte ich dir ja dann erzählt, man sieht normale Leute, dann steht ein Formel-1-Fahrer und diese Formel-1-Fahrer, die haben einen riesen Nacken, das ist Wahnsinn. Ihr müsst euch das mal angucken, wie die Nacken trainiert sind von den Jungs. Und dann siehst du Sebastian Vettel daneben und er ist wieder so völlig normal, wie ein Otto-Normalverbraucher halt ist. Und mit dieser sportlichen, also er ist sportlich, keine Frage, um Gottes Willen, aber mit dieser... Mit diesem trainierten Nacken, den er jetzt hat, würde er es nicht schaffen, ein Formel-1-Auto über eine Renndistanz zu bewegen. Und deswegen vermute ich, dass er nächstes Jahr definitiv nicht in irgendeinem Auto sitzen wird, auch wenn da Gerüchte gerade irgendwo wieder hochkommen wegen Mercedes.
Also ich weiß nicht, wie schnell man diesen Nacken wieder trainiert bekommt. Gerade,
das ist Wahnsinn.
Also weil in der Formel 1, der Nacken ist ja durch die G-Kräfte, die die in der Kurve haben, ist ja wirklich dieses ganz andere trainiert. Also es ist nichts, was man damit vergleichen kann. Ja. Ich gehe mal ins Gym und mache da irgendwas und bekomme ein bisschen Nacken. Dadurch, also das ist Next Level.
Dann musstest du jetzt mit dem Training anfangen.
Ja, aber für wann? Also für nächste Saison? Ja,
jetzt nächste Saison müsstest du jetzt, glaube ich, anfangen, aktiv.
Okay, ja.
Das wird sonst knapp.
Ja, es wird ein bisschen knapp. Auf der anderen Seite, die Formel-2-Fahrer, die schaffen es ja zum Teil auch dann. Oliver Bearman, der hat es ja auch gut hinbekommen über die Renndistanz.
Möchte ich gleich nochmal sprechen über Oliver Bearman.
Aber der hat ja trotzdem auch danach über die Nackenproblematik gesprochen. Also es ist schon ein reelles Problem, aber ich kann mir vorstellen, so wenn jetzt sich eine Option auftut und es passt für das Team, es passt für Vettel, dass die Chance dann schon nochmal da ist. Aber ich schätze nächstes Jahr, schätze ich nicht für so realistisch. Ich denke eher, dass es das Jahr darauf dann sein wird, wenn er zurückkommt.
Okay, ich drücke die Daumen. Ich bin ein riesiger Vettel-Fan.
Aber also ich denke halt die 25er-Saison, die so auf das letzte Jahr nochmal mit den alten Fahrzeugen so, die hat zwar kennt,
ja.
Aber es sind halt das letzte Mal, danach ändert sich alles so.
Na mal gucken. Hoffentlich macht er den Michael Schumacher-Move und fährt noch ein bisschen zum Spaß. Da würde ich mich sehr freuen.
Also ich meine, Spaß hatte er jetzt ja am Wochenende auch.
Wir haben ja noch gar nicht genommen. Er hatte Spaß am Wochenende.
Er hatte sehr viel Spaß.
Sebastian Vettel ist ja, wenn man ihn ein bisschen länger verfolgt, merkt man, er ist sehr geschichtsinteressiert und hat auch dann später, als die finanziellen Mittel da waren, von seinem Idol Ayrton Senna ein Formel-1-Auto gekauft. Das 93er war das, glaube ich. Genau, 93er Formel-1-Auto, 94 war das Unglück. Und das hat er ausgepackt und ist Runden mit diesem Auto in Imola als Rahmenprogramm gefahren.
Das ist so geil.
Und es war einfach wunderschön, es war super emotional. Selbst sein Fadi ist dann sozusagen mit einem Tränen ausgebrochen, weil es halt ein legendärer Moment ist, Sebastian Vettel in diesem Auto in Imola auf dieser Strecke, wo alles passiert ist.
Ja, und ich meine dann auch das 30-Jährige, so das, ja, das 30-Jährige. Dann mit dem gelben Overall, also mit dem Rennanzug und...
Oh, der Helm war wunderbar.
Der Helm, es war einfach nur, es war wirklich für jeden, der Motorsport begeistert ist, egal ob von der damaligen Zeit und jeder, der sich mit Ratzenberger und mit Senna beschäftigt hat, so... Das sind einfach historische Momente, Das sind historische Fahrzeuge. Vettel hat einen riesen Impact auch in der gesamten Formel 1 hinterlassen durch seine Erfolge so. Und jetzt diese Kombination dann zu sehen, das ist Gänsehaut.
Definitiv. Und was ich beim Helmdesign nochmal richtig cool fand, es war so eine Hälfte der typische Sebastian Vettel-Helm und die andere Hälfte war der Ayrton Senna-Helm. Und zum Schluss hat er dann nochmal Donuts gedreht. Und dann hast du so einmal so, Vettelhelm, Senna-Helm, Vettelhelm, Senna-Helm, so immer im Wechsel gesehen. Und das hat halt diesen Moment nochmal so perfekt gemacht irgendwie. Er ist dann auch ausgestiegen und dann musste ich an Indien 2000, oh, jetzt muss ich lügen, 14, wann ist er Weltmeister geworden, das dritte oder vierte Mal? Da hat er, also als er Weltmeister geworden ist in Indien, ist er auch ausgestiegen, hat sich exakt so vor dem Auto verbeugt. Und genau das hat er jetzt bei Senna seinem Auto dann auch gemacht. Und
das war
genau derselbe Move. Und das hat mich sehr an diesen Moment von Indien damals erinnert, der sich bei mir extrem eingeprägt hatte damals.
Das sind einfach wunderschöne Bilder geworden.
Ja.
Auch, dass er überhaupt mit diesem alten Auto Donuts gemacht hat. Ich meine, gut, es ist ein Rennauto so und da steht ja immer ein Team hinter, was das Fahrzeug trotzdem wartet und so, aber also man könnte ja auch sagen, nee, das ist so ein altes Auto, das war so teuer, das ist so geschichtsträchtig, es reicht ja schon eine Runde damit über die Strecke zu fahren.
Der hat's richtig
dann noch Donuts da zu drehen mit so einem alten Auto.
Ist ja, auch vorher so Einführungsrunde und dann wirklich eine schnelle Runde mit dem Ding gefahren und schön hier mit Gegensteuern und Wackeln am Lenkrad etc. Also der hat es richtig fliegen lassen mit dem Ding. Schön, also wirklich schön zu sehen. Aber jetzt kommen wir zum Highlight des Wochenendes.
Ja, doch.
Ja, nennen wir es Highlight, das Rennen, ja?
Doch, also ich fand schon ein Highlight.
Okay, Nico Hülkenberg ist ja recht cool positioniert gewesen mit Position 10. Und da ist noch ein kleiner Funfact an der Seite. Das war das allererste Rennen für Nico Hülkenberg in Imola. Mhm. Er ist vorher noch nie dort gefahren.
Stimmt.
Warum? Wie hat er das gemacht?
Vor allem
der fährt ja so lange.
In gar keiner Rennserie, ne?
Ja.
Also er ist wirklich davor, meinte er im Interview, nur im Simulator gefahren und hat sich halt Rennvideos, so Onboard-Aufnahmen angeguckt, war dann das erste Mal da. Also wie er das hinbekommen hat, ich habe keine Ahnung. Ja.
Der Start war tatsächlich recht spannend, weil Nico Hülkenberg hat gleich mal zwei Positionen gut gemacht, auf P8 vorgefahren. Verstappen konnte seine Position verteidigen gegen Lando Norris. Und ja, die ersten fünf konnten sich dann aber auch relativ schnell absetzen, hatte ich das Gefühl. Also es war ein relativ geordneter Start, es gab keine Berührung. Einmal Stroll hat, glaube ich, Ocon war es berührt. Aber das war nur Rad an Rad, das war jetzt nichts Wildes.
Ich hatte persönlich mit viel mehr Chaos gerechnet.
Gar nichts.
Am Anfang.
Das waren alles geordnete Fahrer.
Ja, und dann hat sich da erstmal hinter Mercedes war das.
Genau.
Eine kleine Lücke aufgetan, damit ging es los. Und dann hat aber auch Mercedes ein bisschen abreißen lassen.
Genau, genau.
Dann war Mercedes so irgendwie im Mittelfeld, so als viertes Team.
Also die hatten nach hinten sehr viel Abstand und nach vorne sehr viel Abstand. Die sind so für sich alleine gefahren.
Ja, die hatten so ihr ganz eigenes Rennen.
Ja.
Das war ziemlich spannend zu sehen. Und dann vorne hat sich Verstappen aber auch erstmal ein bisschen einen Polster rausfahren können.
Die erste Runde hat er gleich, und die ersten zwei Runden, konnte er gleich aus dem Sekundenfenster rausfahren. Ich glaube, Norris hatte nur einmal DRS. Und da dachte ich schon wieder so, okay, das Ding ist durch. Verstappen fährt sich
raus. Ich hatte da kurz richtig Panik, also natürlich alles überspitzt, ne, aber dass Verstappen da jetzt wieder seine Rundenzeiten rausholt, wo er dann am Ende seine 30, 40 Sekunden vor den anderen ist.
Vor allem nach dem Qualifying, ne?
Ja, also weil das kam so aus dem Nichts, dass dieses Auto gut lief.
Ja.
Aber ein paar Sekunden hat er dann rausgeholt.
4 oder 5 waren es?
Ja.
Oder so zwischen 4 und 6 Sekunden hat er sich bewegt die ganze Zeit.
Gerade auf dem Medium-Reifen, womit er gestartet ist, da ging der Red Bull echt gut.
Ja.
Dann irgendwann sind die aber auf Hard gewechselt.
Und er lief immer noch gut. Das darf man nicht vergessen, die Rundenzeiten waren
groß. Er lief gut, aber er lief nicht mehr ganz so gut.
Da kommen wir doch gleich zum Highlight, oder?
Ja.
Wollen wir gleich die letzten, also man muss wirklich sagen, das Rennen war sehr ruhig, sehr entspannt. Es gab ein paar Vorfälle, auf die wir gleich noch eingehen werden, aber wir müssen über Lando Norris reden. Mhm. Also wir können das nicht aufschieben. Die letzten, was waren es, 10, 15 Runden vom Rennen? Das Szenario war so, Verstappen vorne mit 6 Sekunden Vorsprung ungefähr.
6 oder 7, ja, irgendwie so.
Norris dahinter und direkt hinter Norris war Charles Leclerc.
Ja, er wollte, Max wollte nämlich immer außerhalb dieser 5 Sekunden bleiben, weil er ja Verwarnungen für Track Limits hatte. Und einmal mehr Track Limits hätte bedeutet eine 5-Sekunden-Strafe. Die hätte er dann mit so 6 bis 7 Sekunden hätte er noch ein bisschen
Polster
gehabt. So Puffer gehabt dafür. Und dann musste er sich halt zusammenreißen. Und so kam die Situation, würde ich sagen, allgemein erst zustande überhaupt.
Genau, und Lando Norris hat, diese Funksprüche waren wieder legendär. Also, also Leclerc war schneller wie Norris, das hat man auch in der Zeitenanalyse gesehen. Und Leclerc hat ganz schön gepusht und Norris hat die ganze Zeit am Lenkrad alles verstellt, was er irgendwie verstellen kann, aber nichts hat geholfen, dass er wieder auf Zeit kommt. Und dann kam der Moment, als Charles Leclerc sich leicht verbremst hatte, die Schikane kurz abgekürzt. Und dadurch hatte Norris dann so 2 Sekunden, waren das glaube ich 2,5 Sekunden Vorsprung. Und das war der Moment, wo er dann diese extra 2-3% gehen konnte. Und dann war das Auto auf einmal in einem Fenster, wo er das perfekt bewegen konnte.
Ja, da musste er halt nicht mehr verteidigen, da konnte er dann seine Runden fahren.
Genau, weil er hat dann so 2 Sekunden Puffer gehabt und hat gesagt, okay, jetzt mache ich mal das, was ich eigentlich machen würde, ohne zu verteidigen. Und auf einmal war Rundenzeit da und er hat aufgeholt und dann war wieder 5 Zehntel weg und die nächste Runde wieder 5 Zehntel. Und diese Zeit von Verstappen wurde immer schmaler.
Ja, ich hatte nebenbei diesen, für mich im Studio geschaut gehabt und hatten dann auf dem Fernseher den normalen Worldfeed laufen. Und hatten dann auf auf dem Laptop nochmal die einzelnen Daten mit den Sektorzeiten und so. Ja. Du, ich habe nicht auf das Rennen geguckt, was so die Runden so. Ich habe ja schon oft gesehen, wie die da im Kreis fahren, die Strecke. Ja. So, und irgendwann hat man die Kameraperspektiven auch durch. Ja. Ich habe nur die Sektorzeiten mir angeguckt. Ja. Das war so geil.
Es hat richtig Spaß gemacht. Das ist wie so das Dreiviertelrennen geschlafen, die letzten 10 Runden so, oh, ich bin da.
Ja, so, oh, jetzt wird's spannend.
Und er hat das so cool rangepusht. Und was ich, während ich das sehe, wusste ich schon, dass ich das jetzt sagen muss. Wir schwärmen immer, wenn wir die alten Autos sehen, wie jetzt in Monaco letztes Wochenende, wenn die alten Formel 1 Autos fahren oder jetzt bei Sebastian Vettel, wie die Fahrer arbeiten müssen, um das Auto am Limit zu bewegen. Und jetzt sieht das alles so rund und sauber aus, jeder fährt ruhig. Aber hast du mal gesehen, wie Norris dieses Auto bewegt hat? Da war nichts rund und sauber. Der hat gearbeitet, der hat gegengelenkt, der hat gepusht. In den Teamradios hast du gehört, wenn er gesprochen hat, wie er in allerwertesten war, sozusagen. Also der war völlig im Eimer und hat das Ding so am Limit bewegt und alleine zu sehen, wie ein Fahrer dieses Auto, ohne auf Reifen zu gucken, ohne auf Sprit zu achten, sondern wirklich 101% fahren. Es hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Ja. Und da ist das Ergebnis, wie es ausgegangen ist, völlig egal, weil er hat es am Limit bewegt und das war so geil.
Vor allem, es war nicht nur Norris, der sein Fahrzeug am Limit bewegt hat, auch die Funksprüche von Max. Normalerweise immer so, yeah, feels good. So alles entspannt, so wenn es um die Reifen geht. Und dann die 2 Funksprüche, die durchgeschickt wurden im Worldfeed. Da hat man Max nur, also komplett am Limit, eher so super abgehackt geantwortet. Ja. Super, so von der Stimme, so nicht diese ruhige Art, sondern so eine aufgebrachte, so einfach nur ins Mikrofon geschrien kurz.
Genau, dort wo kurz Zeit war, schnell reingepustet.
Ja, und, es war einfach krass, beide Fahrer am Limit zu sehen.
Ja.
Und dieser Abstand, der wurde ja immer kleiner.
Immer geringer.
Letzte Runde war sogar im DRS dann, also von 6-7 Sekunden runter auf unter 1 Sekunde.
Ja, ich glaube, es waren 7 Zehntel oder sowas war dann die Zieldurchfahrt.
7,25 Zehntel.
7,25, okay,
krass. Das wäre ein Verbremser gewesen oder eine Runde mehr.
Also ich muss sagen, es hat mich super unterhalten, diese ganzen letzten 10, 15 Runden. Ranfahren ist ja das eine, aber überholen das andere. Ob er vorbeigekommen wäre, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier.
Ja,
ich würde sagen, er hätte es nicht geschafft.
Ich glaube, mit DRS hätte es schon gut funktioniert.
Ich hätte es gern gesehen, was passiert wäre, wie ein Max Verstappen reagiert hätte. Weil die zwei können sich ja wirklich sehr gut leiden. Bei einem Lewis Hamilton kann ich mir vorstellen, wie er reagiert hätte und verteidigt hätte. Aber ich hätte gern gesehen, wie er es bei einem Lando gemacht hat. Und das ist schade, dass wir das bei diesem Rennen noch nicht erleben durften. Und ich hoffe, es kommen noch Rennen, wo wir es sehen. Ja.
wie die zwei. Ja, aber noch nicht ist glaube ich, das richtige Wort, weil auch wenn jetzt wieder Red Bull gewonnen hat, muss man ganz ehrlich sagen, es war so knapp.
Ja.
Und man sieht, Red Bull kann sich keine Fehler mehr erlauben.
Ja.
Erstes, definitiv. Zweites Training und auch das dritte Training, das hätte ihnen fast das Wochenende versaut.
Mhm.
Hätten die da nicht, wie auch immer, das Setup noch richtig bekommen und hätten Max gerade auf Pole bekommen.
Stell dir das
oder mal auch
Sprintwochenende vor.
Beim Sprintwochenende wäre Katastrophe gewesen.
Ja.
Aber das gesamte Wochenende, da hat Red Bull jetzt ein richtig ernsthaftes Problem, weil beim Sprintwochenende kannst du richtig viele Punkte gut machen oder du versaust richtig und der Vorsprung wird abgebaut.
Alles zählt im ersten Training.
Aber was wäre zum Beispiel auch gewesen, das habe ich mich das ganze Rennen gefragt, wenn Norris später reingekommen wäre.
Später?
Er hätte, glaube ich, später reinkommen müssen.
Ja, Max ist sehr spät reingekommen.
Ja, aber Norris hing ja hinter, hinter
Perez, genau.
Das waren zwei Runden.
Stimmt.
Ein oder zwei Runden, die er hinter Perez hing. Und Perez wird ihm ganz sicher das Leben nicht leicht gemacht haben. Der muss, ich weiß nicht, wie viel Zeit er verloren hat, aber der wird auf jeden Fall Zeit verloren haben.
Genau, es waren Runde 37.
Mhm. Nach dem Reifenwechsel. Das wird ihn Zeit gekostet haben, weil ich glaube, wenn er vor Perez rausgekommen wäre...
Runde 23, Entschuldigung, bin verrutscht in der Zeile.
Okay.
Ja,
wenn er vor Perez rausgekommen wäre, da hätte er den Reifen direkt so rannehmen können, wie er das
gebraucht hätte. Locker eine Sekunde, anderthalb Sekunden.
Ja.
Locker.
Und das ist das, was am Ende gefehlt hat. Dann wäre er früher rangekommen.
Ja.
Wenn er später an die Box gekommen wäre, wären seine Reifen sogar noch besser gewesen. Und er hatte ja ältere Reifen als Max. Von Max, die Reifen waren zwei Runden frischer als von Norris.
Ja, aber dann denke ich mir so, was ist mit Leclerc? Dann wäre er vielleicht von Norris wieder rausgekommen. Wenn Norris länger draußen geblieben wäre.
Ja, klar. Und
dann hätte er vielleicht die Zeit hinter Leclerc verloren. Das ist halt, man sieht als Zuschauer zwar schon viel, aber so die komplette Übersicht, die haben wir nicht, was die Teams, weil die Teams fokussieren sich auf seinen Fahrer und sehen, okay, wenn er jetzt in die Box kommt, kommt er da raus, dann passiert das.
Vor allem, also klar, man kann nicht sagen, dann hätte er den Sieg safe gehabt. So nicht, weil jede Aktion, die man macht, hat ja immer eine Reaktion von einem anderen Team zur Folge. Genau, so ist es. Und eventuell hat dann nicht nur Ferrari auf Norris geschaut, sondern gleichzeitig auch Red Bull und so. Da sind wieder zwei Faktoren, die man nicht mit beeinflussen kann. Aber es sind so ein paar Zehntel, die auf jeden Fall verloren gegangen sind und die unter Umständen das Rennergebnis nochmal noch knapper oder noch spannender gemacht hätten.
Noch spannender. Uiuiui, das hätte mein Puls nicht ausgehalten.
Ja, also
es war schon cool.
Es war schon ein super geiles Rennen insgesamt. Es war nicht langweilig.
Du, langweilig, also wie gesagt, so wie der Norris das Auto bewegt hat in den letzten Runden, das hat mir einfach das Rennfahrerherz so höher schlagen lassen. Mhm. Da war das Ganze vornherein, ich habe schon damit gerechnet, dass Imola ein bisschen eine ruhigere Nummer wird, dass nicht viele Überholmanöver passieren, aber dass sie dann so mit einfachen Fahren und Pushen so jemanden so unterhalten können, das ist einfach.
Von ehrlich. Norris meinte am Ende auch noch zwei Runden mehr und der hätte Max auf jeden Fall gehabt. Nach dem Rennen im Interview.
Ah, herrlich. Ja, dann gab es noch einen kleinen Vorfall an der Box, den wir, glaube ich, noch besprechen müssten, der eigentlich total sinnlos auch bestraft wurde. Das war Alex Albon.
Okay.
Und zwar war das Rad nicht richtig festgezogen.
Jo, stimmt.
Ich vermute, dass es vorne rechts war. Ich habe jetzt nicht gesehen direkt welches, aber vom Optischen sah das aus, als wäre es vorne rechts nicht ganz fest gewesen. Und da gab es in der Formel 2 auch einen größeren Vorfall. Da sind zwei Räder abgeflogen in der Boxengasse.
Stimmt, die sind dann quer durch die Box geflogen.
Genau, das Komische ist, der eine fährt los, das Rad fliegt ab und trifft leider auch einen Mechaniker am Bein. Der hat sich aber nicht irritieren lassen und wechselt weiter die Räder von dem Auto.
Ja.
Da dachte ich mir so, wow, cooler Typ, stramm. Und während der andere dann anhält, also während er dann wieder rechts ranfährt, weil er ein Rad weniger hat, fliegt von dem anderen Auto auch wieder das Rad ab. Wo ich mir denke so, okay, also wenn, dann passiert es halt allen gleichzeitig. Und ja, sowas Ähnliches ist halt auch Albon passiert, plus das Rad war noch dran. Er ist dann ganz langsam eine Runde um die Strecke und dann wieder in die Box. Und dafür, dass er weitergefahren ist, musste er nach dem Rennen bei den Stewards nochmal antanzen.
weil die gesagt haben, hey, dein Auto, das Rad ist nicht fest, du hast gewusst, das ist nicht fest, warum fährst du nicht rechts ran? Das war zu gefährlich. Und da hat er nochmal so gut argumentieren können, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen es mal bei einer Verwarnung, du kommst so durch.
Ja, also ich muss sagen, so Rad nicht richtig festgemacht ist, da kommt sehr viel zusammen. Ja. So. Also das eine ist, dass das Rad nicht richtig fest ist, das andere, dass er dann ja so gesehen mit einem Unsafe Release wieder rausgelassen wurde. Mhm. Weil wenn ich es richtig gesehen habe, zumindest auf der Onboard war zu jedem Zeitpunkt die Ampel noch rot. Oh. Ich weiß nicht, ob die in dem Moment, wo er losgerollt ist, wo die Ampel dann nicht mehr auf der Onboard zu sehen war, ob die dann auf grün gesprungen ist. Mhm. Ich habe sie auf jeden Fall nicht auf grün springen sehen.
Ja.
Aber dann war es schon clever gemacht, weil der Funkspruch, der war so irgendwie, man hat gar nichts verstanden. Auch die Kommentatoren, die so, ja, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja.
Da war schon irgendwie so, hatte ich ein ungutes Gefühl. Da wusste ich schon so, okay, ich glaube, er wollte jetzt gerade einfach nicht sagen, was los ist.
Genau, ja.
Weil wie oft hatte man das schon bei Haas zum Beispiel, dass die rausgefahren sind und dann hat sich der Fahrer beschwert, dass das Rad nicht richtig fest ist.
Genau.
Und dann gibt es nämlich ein Problem, weil dann war es mit Beweis für die FIA einen Unsafe Release.
Ja.
Und so wusste man ja eigentlich nicht, was war da los. Das Auto, ist ja normal gefahren, aber es war irgendwie langsam.
Hm.
Technisches Problem oder so, keine Ahnung. Irgendein Funkspruch, ja, ich komme noch mal in die Box.
Hm.
So, und dann wurde halt noch mal der Reifen gewechselt. Also es war ja dann doch eine sehr kontrollierte Situation.
An sich schon, ja. Aber dafür musste halt noch mal...
Und der Reifen...
Auch mit einer Verwarnung.
Ja, und der Reifen ist halt nicht abgeflogen, ne? Also so... Er muss ja irgendwie gehalten haben trotzdem.
Hat er richtig reagiert. Und anscheinend hat er auch die richtigen Argumente gefunden.
Ja.
So, was weiß ich. Ich wollte jetzt keinen Safety Car verursachen oder irgend sowas. Kann ja alles als Argumente vorgebracht werden.
Mhm.
Was ich noch ansprechen wollte, war, weil wir einmal die Formel 2 hatten, war Oliver Biermann.
Mhm.
Und zwar, er ist das erste Training gefahren anstelle von Magnussen, der im Haas ein paar Runden drehen und der hat im Formel-2-Rennen einen richtigen Bock geschossen. Und zwar war es so, er ist als Führung liegend in die Box gekommen und hat das Auto zweimal absaufen lassen.
Oh,
das ist so ärgerlich. Also erst einmal absaufen lassen, dann schnell die Mechaniker hin, haben es wieder angemacht, zack, gleich nochmal, weil er nervös war. Und das ist natürlich auch übelst ärgerlich, aber das wollte ich gerne nochmal erwähnt haben, weil bis jetzt haben wir ihn immer sehr, sehr gelobt und ich habe auch sehr oft das Feedback bekommen, dass wir ihn nicht zu sehr loben wollten. So, jetzt ist die Kritik. Jetzt haben wir es gemacht. Aber trotzdem ist ein guter Mann, weil er war in Führung. Ja, bloß mal so am Rand.
Ja.
Genau, ja.
Wen man aber auch noch loben muss...
Fällt mir gerade keiner ein.
Nicht? Nee. Ich finde, Mercedes hat trotzdem auch mal einen Shoutout verdient für gute Boxenstops.
2,7 und so.
Einer war 2,2 Sekunden, das ist schon gut.
Mercedes?
Ja.
Hä?
Ja, 2,2 Sekunden hatten die einen. Die hatten einen Boxenstop und das ist, also wenn man bedenkt, wo Mercedes so letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, dass da so ein guter Boxenstop 3,5 waren. Auch mal 4,2 Sekunden waren jetzt nicht schlecht so. Die hat man auch häufiger mal gesehen. Ist schon jetzt dafür, dass sie dieses Jahr das Problem mit der Dauer von den Boxenstops angegangen haben, muss ich sagen, sind 2,2 Sekunden schon echt gut.
Sehr cool. Und ich wollte jetzt gerade über Mercedes reden, weil wir hatten ja teamintern, gibt es Ärger bei Mercedes als Punkt heute hier drin
stehen. Ja.
Und es geht um Russell und Hamilton natürlich. Wir haben ja gesagt, die hatten nach vorne zu viel Vorsprung, da waren die alle weg und nach hinten hatten sie auch genügend Luft. Das Szenario war so, Russell war vor Hamilton und Mercedes hat sich entschieden, hey, wir holen jetzt Russell rein und er geht nochmal auf die schnelle Runde. Dadurch ist Hamilton an Russell vorbei, Russell holt die schnellste Runde und fragt dann, hey, können wir wieder zurücktauschen? Ich möchte gerne meine Position zurück, weil ich muss ja jetzt hier in die Box kommen. Und Mercedes sagt, nö, das bleibt jetzt alles so. Fand Russell nicht so cool.
Sass.
Ja.
Wie viele Punkte hat er verloren, dadurch, dass er dann hinter Hamilton reingekommen ist?
Stell nicht Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Okay. Okay.
Nein, ich guck mal schnell nach.
Also ich verstehe es natürlich, dass man dann vorbei will, aber vielleicht war es ja auch teamintern die richtige Entscheidung, weil wenn Hamilton als zweiter Fahrer reingekommen wäre, die schnelle Runde angegangen wäre.
Ja.
Dann hätte er unter Umständen ja eine Position noch weiter nach hinten verloren. Also vielleicht hätte Hamilton sich den Stop gar nicht mehr leisten können. Und Russell schon. Deswegen haben die untereinander nur einmal Positionen getauscht, aber haben gleichzeitig noch diesen einen Punkt bekommen, sodass in Summe mehr Punkte bei rumgekommen sind.
So, nee. Hamilton hat 8 Punkte gekriegt und Russell hat 7 Punkte bekommen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die schnellste Rennrunde hier schon eingerechnet ist.
Nee, die kommt
doch.
Nee, 1, die 2, kommt, glaube ich, noch 4, dazu.
7, 8. Also gleich.
Ja.
Ja, aber Russell fand das echt nicht cool. Da hat er sich auch sehr geärgert in den Interviews. Und Toto Wolff hat es halt so begründet: Na Mensch, der hatte eh alte Reifen, die mussten eh mal neu und so in der Richtung. Und außerdem, es geht um Platz 6 und 7. Das soll sich nicht so haben.
Ja. Ja, also ich glaube, wenn damit die Punkte vom Team maximiert wurden, dann das kann man da mal, ja. Dann kann man da auch mal ein bisschen zurückstecken, zumal Russell liegt, meine ich, auch 11 Punkte vor Hamilton. 11 oder 12 Punkte sonst gerade. Das ist jetzt, dafür fahren die eh im Nirgendwo da.
Das, genau, das macht den Ort nicht fett aktuell.
Und dass es irgendeine Art Teamorder in dem Sinne ist, um jetzt langfristig einen Fahrer zu bevorzugen, der Zug ist doch eh abgefahren. Hamilton fährt da jetzt noch die Saison vorbei und dann ist er froh, wenn er mit den Autos nichts mehr zu tun hat.
Ja, 9 Punkte. Von. Ah, okay, 7 Punkte ist dann schon mit den 1 Punkt einberechnet, alles klar.
Okay. Ja.
Läuft.
Eine andere Sache bei Mercedes noch, mit nichts mehr mit den Autos zu tun haben. Es gab teamintern ein paar Transfers.
Ja.
Und zwar hat Mercedes 2 sehr gute Mitarbeiter verloren, die jetzt zu Ferrari gewechselt sind.
Zu Ferrari? Ach Mensch, ja. Strebt der Haut aber auch sein Maß.
Ja, nämlich einmal der gute Loic Serra und Jerome D. Ambrosio. Hat man bestimmt schon mal gehört, die Namen?
Ja, Ambrosio habe ich schon mal gehört.
Ja.
Klingt irgendwie wie ein Formel-1-Fahrer.
Ja, es sind beides aber sehr wichtige Personen gewesen. Serra zum Beispiel war auch so ein bisschen die rechte Hand von Toto Wolff und war auch intern so perspektivisch als möglicher Teamchef-Nachfolger gesehen. Also schon eher ungünstig, wenn so jemand jetzt zu Ferrari geht.
Ja.
Und bei Ambrosio weiß ich tatsächlich gar nicht genau, welche Position er hatte. Mhm. Aber bei Ferrari wird er jetzt Chief of Performance Chassis Engineering.
Eieieiei.
Also auch gar nicht mal so unwichtig von der Position her. Weshalb ich mal davon ausgehe, dass das für Mercedes auch eher ein größerer Verlust ist.
Krass, ich möchte gerne mal wissen, wie viel Geld Ferrari in die 2026er Saison bis jetzt gepulvert hat.
Ja.
Und das ging noch
nicht. Ja. Da bin ich mal.
Das würde ich gerne mal wissen. Wie viel?
Ja. Ich glaube, da ist schon einiges draufgegangen. Ich meine, alleine der HP-Deal, ja, dass HP jetzt im Namen steht vom Team. Es ist jetzt nicht mehr Scuderia Ferrari, sondern Scuderia Ferrari HP.
Mhm.
Und HP ist auch so
eben. Da reinkommen.
HP bezahlt 100 Millionen, ne? Hast du das mitbekommen?
100 Millionen.
Oh ja. Also genau das Gehalt von Hamilton.
Dafür kann man ein bisschen blau auf dem Auto mal fahren.
Ja, ist okay. Oder? Wenn es dafür schneller gefahren wird.
Ja, das ist okay.
Ja, ja, und ganz zum Schluss habe ich hier bei mir auf der Liste noch draufstehen, die Statements vom F1-CEO
genau.
Dominic Harley.
Das ist auch mein letzter Punkt, der hier noch steht. Mhm.
Hast du die Statements gehört?
Ich weiß, es geht um das Thema Sound.
Ja.
Und ich weiß, es ist viel zu spät. Die müssen das viel eher machen.
Ja, aber er hat gesagt, dass er persönlich nichts dagegen hätte, dass die Fahrzeuge wieder mehr Sound haben wie früher. Also, dass da was passieren muss.
Ja.
Und er könnte sich vorstellen, die Formel 1 mit dem neuen Reglement, so nicht mit dem Reglement, was jetzt 2026 kommt, mit den Hybridfahrzeugen, sondern das, was danach kommt. Also wahrscheinlich so 2030 rum. Ja. Die Regeln, die werden ja immer so 4-5 Jahre grob, sind die immer aktuell. Könnte er sich vorstellen, dass dann Formel 1 Fahrzeuge kommen, die ohne Hybridantrieb auskommen? Reine Verbrenner, keine Elektropower mehr drin. Yes. Also alles wieder rückgängig zurück zu V8 oder V10 oder was auch immer. Auf jeden Fall, weil die Fahrzeuge werden dadurch leichter, die werden kompakter,
die werden lauter,
die werden, es wird geil.
Es reicht ja auch, wenn da ein 1-Liter-Motor drin ist. Wenn ich das bei der MotoGP sehe, wie du einfach Schmerzen hast im Ohr, wenn die an dir vorbeifahren, zumindest vor 3-4 Jahren noch. Mhm. Das tut einfach weh, wenn die an dir vorbeifahren. Das, kennst du das Klingeln? Wenn das anfängt zu klingeln, weil es zu laut wird, das ist MotoGP beim Start. Und das ist 1 Liter. Also die müssen nicht mit 1,6 oder 2 oder 3 Liter fahren. Es kann ja effizient sein, aber Hauptsache, es tut weh, wenn die vorbeifahren.
Ja, vor allem, also in der Thematik geht es wohl auch darum, dass die dann natürlich mit 100% synthetischen Kraftstoff fahren.
Ja.
Das ist für uns im Verbrenner, im normalen Straßenverkehr jetzt nicht der Weg der Zukunft ist, macht, glaube ich, schon Sinn, weil es einfach viel zu teuer ist.
Aktuell ist es ultra teuer
und energieaufwendig. Es wird auch in Zukunft ultra teuer bleiben. Also, dass man 5
Euro oder sowas, so Liter Sprit oder 6 Euro sind.
Wenn der Liter irgendwann mal in ein paar Jahren bei 4 Euro ist, glaube ich, können wir uns alle drüber freuen. So, aber im Straßenverkehr ist das Thema durch, aber so im Rennsport ist es ja egal, ob der Liter Sprit jetzt 1,50 Euro oder 4 Euro kostet. Das ist in dem Sport, wo irgendwelche Fahrer sechsstellige Gehälter bekommen.
Genau, und nee, sechs, sieben
Reifen. Nicht sechsstellig. Dreistellige Millionengehälter, so rum.
Ja.
Da ist es ja komplett egal, ob da ein Liter 1 Euro mehr oder weniger kostet.
Genau.
Nee, und ich glaube, dass, also wenn es in die Richtung geht, dann wird es richtig verrückt. Richtig geil.
Sehr toll, weil man muss sagen, man hat die letzten Jahre sogar richtig Angst bekommen, was Richtung 2030 angeht, weil es wurde immer weniger. V10, V8, dann 6-Zylinder-Hybrid. Ja. Jetzt, es wurde wieder effizienter. Die nächste Generation hat sogar noch mehr, fast 50%, glaube ich, elektrisch. Und dann, was kommt dann 2030? Und da haben viele Angst gehabt, dass das dann vielleicht wie die Formel E in eine 80% elektrisch und dann halt Rest Verbrennungsmotor.
Ja, aber jetzt, aber das Ding ist, die vor allem die Formel 1, die hat mit der, also es gibt Verträge zwischen Formel 1 und Formel E, dass die Formel 1 bis 2039 rein vertraglich nicht auf 100% Elektro umsteigen kann.
100%,
Theoretisch, sie könnten 99% machen und dann einen Verbrenner, der 1% der Power liefert, so. Macht ja gar keinen Sinn, ist alles viel zu komplex, aber das sind so alles Sachen, das klingt erstmal schön. Ich würde mich darüber extrem freuen, gerade weil die Fahrzeuge dann kleiner und leichter werden.
Ja.
Dann sind vielleicht auch Strecken wie Monaco wieder richtig spannend für Überholmanöver. So.
Das stimmt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die wirklich ein Auto raus oder ein Motorenkonzept rausbringen, wo du 6-Zylinder Hochdrehzahlmotoren fährst, mit sehr viel Sound, die sehr laut sind und gut klingen, dann kommt auch ein Alonso aus der Rente zurück. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass der dann da mit Krücken
ins Auto kommt und sagt, Hauptsache es drückt im Gesicht. Max macht auch Hauptsache es drückt im Gesicht. Ja, oder ein Max macht auch nochmal ein Comeback dann.
Ja, sicher. Also ich glaube, das ist dann für viele alteingesessene Fahrer zu dem Zeitpunkt ein sehr interessantes Thema.
Ja. Ja, cool, vor allem, ich meine,
positive Aussichten.
Budget Cap geht man damit bestimmt auch aus dem Weg. Weil diese ganze Elektro-Hybrid-Entwicklung, das ist ja so unendlich teuer. Und wenn man weniger Bauteile hat, die simpler sind, mit einer Technik, die man schon seit Ewigkeiten kennt, so dann
Schön 18.000, 19.000 Umdrehungen oder 20.000 Umdrehungen wieder und dann herrlich.
Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Das sind auf jeden Fall positive Aussichten. Mit diesen positiven Aussichten verabschieden wir euch jetzt in den restlichen Feiertag, wenn ihr es gehört habt heute, live und aktuell.
Wir haben ja Feiertag.
Wenn nicht, wünschen wir euch eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im Monaco-Rennen wieder.
Ich habe gerade eben nachgeschaut, am Wochenende.
Nächstes?
Dieses.
Also das, was jetzt
also
kommt,
jetzt, ist von genau, Monaco. Ja.
Dann Pause.
Und also wir
dann
haben jetzt Montag, dann kommt Dienstag, ja. Mittwoch, Donnerstag und am Freitag, da sehen wir in Monaco schon die dann Fahrzeuge wieder ein bisschen trainieren.
Dann eine Woche Pause und dann ist, glaube ich, Kanada als nächstes dran.
Geil.
Yes. Super, dann erfolgreiche Woche und bis später. Achso, bewerten nicht vergessen, abonnieren und bitte mit Freunden teilen, weil wir brauchen mal ein bisschen hier Reichweite. Das ist noch ein bisschen klein hier alles. Ja? Alles klar, bis später. Tschüss.
Ciao.